Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel haben Frankreichs Präsident Macron und Kanzlerin Merkel ein Signal der Gemeinsamkeit gesetzt. Demonstrativ gingen sie zusammen vor die Presse, um die Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit für die Zukunft der EU herauszustellen. Daran zu arbeiten habe Priorität, so Merkel, und nicht nur die Brexit-Verhandlungen. Die Vorschläge von Premierministerin May für den künftigen Status von EU-Bürgern in Großbritannien werteten beide nicht als Durchbruch.
Manche halten sie ja schon für das neue europäische Traumpaar. Angela Merkel und Frankreichs Präsident Macron. Und auch wenn beide das so nie sagen würden, heute zeigten sie ganz bewusst, dass mit Deutschland und Frankreich wieder zu rechnen ist in Europa. Eine gemeinsame Pressekonferenz, das gibt's nicht häufig bei EU-Gipfeln. Wir haben nicht die gleichen Gegebenheiten, wirtschaftlich, historisch, beim Bevölkerungswachstum. Aber wir wollen die Zwänge des anderen verstehen. Echte europäische Lösungen, so Macron, gäbe es nur, wenn es deutsch-französische seien. Ein französischer Herzenswunsch fand sich heute auch gleich in den Gipfelergebnissen. Die Kanzlerin und ihre Kollegen beschlossen, dass sich Europa in der Globalisierung künftig entschlossener wehrt, etwa gegen Dumping aus China. Auch der Grenzschutz soll verbessert werden. Mit konkreten kleinen Schritten wollen Merkel und Macron Europa verändern. Und wenn es sein muss, auch mit einem größeren Wurf.
Eine Einheit wie die Europäische Union, die mit dem Abschluss des Lissabonner Vertrags erklärt der ganzen Welt, ihr könnt euch alle verändern, wie ihr wollt, wir ändern unseren Vertrag nicht. Die ist ja nicht zukunftsfähig.
Mit Europas Zukunft hat sie bald nichts mehr zu tun. Großbritanniens Premierministerin May versprach, dass kein EU-Bürger nach dem Brexit die Insel verlassen müsse. Doch ihr Vorschlag enthält zugleich unklare Übergangsfristen. Damit sollen sich jetzt die Brexit-Unterhändler beschäftigen. Mein Eindruck ist, dass Großbritanniens Angebot unter unseren Erwartungen liegt. An Sie hingegen sind die Erwartungen seit heute noch ein wenig höher. Merkel und Macron, merci und bye-bye. Man zeigt sich gern derzeit mit Emmanuel Macron und diese Gelegenheit nutzte heute auch die Kanzlerin. Ob daraus wirklich neuer Schwung für die EU entsteht, wird man wohl erst nach der Bundestagswahl sehen. Eins aber stimmte optimistisch, Merkel und Macron schienen ehrlich miteinander und sprachen auch öffentlich darüber, dass sie sich längst nicht in jeder Frage einig sind.
Ein geplantes Camp von G20-Gegnern in Hamburg darf nicht errichtet werden. Zur Begründung erklärte das Oberverwaltungsgericht, das Camp mit bis zu 3000 Zelten sei keine vom Grundgesetz geschützte Versammlung. Das Übernachten auf dem Gelände sei keine Meinungskundgabe. Die G20-Gegner haben gegen den Beschluss keine Rechtsmittel mehr. Ihnen bleibt aber noch der Gang vor das Bundesverfassungsgericht. Der G20-Gipfel findet in 2 Wochen in Hamburg statt. Der Bundestag hat heute über Chancen und Perspektiven Jugendlicher debattiert. Grundlage war ein Bericht unabhängiger Experten für die Bundesregierung mit der Forderung, die Politik müsse sich viel stärker an den Bedürfnissen von Jugendlichen orientieren. Der Bericht liegt seit Jahresanfang vor, wurde aber erst jetzt zum Thema im Parlament. Das kritisierte die Opposition scharf, denn Konsequenzen seien in dieser Legislaturperiode nicht mehr möglich.
Bei Kindern und Jugendlichen ist es oft so, dass andere entscheiden, was gut für sie ist. Hier hat wohl ein Lehrer entschieden, dass ein Besuch im Bundestag die Schüler sicher nicht dümmer macht, so gebannt, wie sie zuhören. Auch die Familienministerin sieht es als ein Problem der jüngeren wie der älteren Generation, dass die Betroffenen zu wenig einbezogen sind.
Wenn Sie mit dem Bus fahren, wen sehen Sie da drin? Sie sehen junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben. Sie sehen alte Menschen, die kein Auto mehr haben. Und wen sehen Sie nicht? Und Sie sehen Frauen? Wen sehen Sie nicht? Männer im mittleren Alter. Und das sind in der Regel diejenigen, die über ÖPNV-Angebote entscheiden.
Für den Kinder- und Jugendbericht sind junge Leute befragt worden, was sie verändern würden. Aber auch Experten, welche Punkte schnell angepackt werden müssen. Der Kinderschutzbund hält steigende Armut für das größte Problem.
Die Kinderarmut wächst unvermindert in Jugendarmut hinein. Da sind Flaschensammler oder Lebensmittelretter immer mehr nur äußere Symbole. Damit haben viele Jugendliche nicht die Chance, eine eigenständige Jugendphase ökonomisch gesichert zu erleben.
Ein Viertel der 12- bis 18-Jährigen sei inzwischen betroffen. Die Grünen werfen der Regierung vor, nichts zu tun.
Deshalb brauchen wir ganz dringend eine bessere materielle Absicherung von Jugendlichen durch eine Grundsicherung.
Lösungsmöglichkeiten listet der Bericht auch auf: Investitionen in Bildung und gezieltes Erlernen von Sozialverhalten. Konkretes Handeln ist von der Koalition aber nicht mehr zu erwarten.
Es ist natürlich schön bequem, Berichte zu entwickeln, aus denen man dann keine Konsequenzen mehr ziehen muss, und das ist schlecht.
Nicht mal die eigentlich vorgesehene Beratung in den Ausschüssen dürfte vor der Bundestagswahl zeitlich noch zu schaffen sein.
Mit einem Masterplan will Verkehrsminister Dobrindt den Gütertransport in Deutschland von der Straße stärker auf die Schiene verlagern und damit umweltfreundlicher machen. Modernere Systeme und deutlich günstigere Preise sollen die Unternehmen dazu bringen, ihre Waren künftig mit Güterzügen transportieren zu lassen.
So viel ist jetzt schon abzusehen. Der Güterverkehr auf der Schiene soll bis zum Jahr 2030 um 43% zulegen. Verkehrsminister Dobrindt will mit einem Masterplan Schienengüterverkehr die Branche dafür fit machen. Dieser Plan beruht auf drei Säulen. Kosten sollen reduziert werden, zum Beispiel durch eine Senkung der Trassenpreise. Die Infrastruktur soll gestärkt werden, etwa durch den Ausbau für längere Züge. Und digitale Systeme sollen in Zukunft beispielsweise Güterzüge effizienter zusammenstellen. Besonders schnell wirksam für den Verkehrsminister die Senkung der Trassenpreise. Ab nächstem Jahr müssen die Bahn und ihre Konkurrenz 50% weniger für die Nutzung der Trassen zahlen.
Das bedeutet, dass im Jahr 2018 der Güterverkehr auf der Schiene billiger wird, damit eine höhere Wettbewerbsfähigkeit auch gegenüber der Straße erreicht wird.
Von einem herausragenden Tag für die Schiene spricht der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen.
Die Preissituation ist für die Güterverkehrsunternehmen heute so, dass man wirklich kaum die Luft zum Leben hat. Und da schaffen Sie jetzt eine Grundlage, dass wir hier tatsächlich vom System her auch weiter arbeiten können.
Kritik von den Grünen. Der Masterplan komme zu spät.
Man hätte so etwas am Beginn der Legislaturperiode machen müssen, damit man auch noch in die Umsetzung kommt. Aber es passt in diese Regierung, schöne Worte verlieren und dann am Ende nicht handeln.
350 Millionen Euro soll allein die Senkung der Trassenpreise kosten. Das Geld ist laut Dobrindt in den Planungen für den Haushalt 2018 berücksichtigt. Für die Zeit danach muss die neue Bundesregierung entscheiden.
Ein Gesetz zur Bekämpfung von Hetze im Internet kann doch noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten. Nach langem Gezerre einigte sich die Große Koalition bei letzten strittigen Punkten. Das Gesetz nimmt Internetkonzerne wie Facebook in die Pflicht, rechtswidrige Inhalte schneller zu löschen. An dem ursprünglichen Entwurf von Justizminister Maas hatte es deutlich Kritik gegeben. Maas sprach jetzt von sinnvollen Klarstellungen. Uganda braucht mehr Hilfe der Weltgemeinschaft für seine Flüchtlingspolitik. Das ist der Tenor einer UN-Geberkonferenz in dem ostafrikanischen Land. Denn Uganda bewältigt derzeit den Hauptteil einer der größten Flüchtlingskrisen Afrikas. 3,8 Millionen Südsudanesen sind vor einem Bürgerkrieg auf der Flucht. Knapp 1 Million hat sich ins Nachbarland in Sicherheit gebracht. Eine finanzielle Belastung, die Uganda alleine nicht stemmen kann.
$2 Milliarden sollten für die Flüchtlinge zusammenkommen beim internationalen Gipfel in Ugandas Hauptstadt Kampala. Doch die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Am Ende war es nicht einmal ein Viertel der erhofften Summe. Enttäuschend auch für den UN-Generalsekretär. In dem ostafrikanischen Land sieht er ein Vorbild. Ich habe offene Grenzen und offene Herzen in Uganda gesehen. Aber in der Welt sind nicht alle Türen offen. Flüchtlinge werden abgewiesen, und das in Ländern, die viel reicher sind als Uganda. Bereits gestern war UN-Generalsekretär Guterres in den Norden des Landes geflogen, um Imwepi, eines der zahlreichen Flüchtlingslager, zu besuchen. Seit im vergangenen Juli die Kämpfe im Südsudan wieder aufflammten, sind eine knappe Million Menschen nach Uganda geflohen. Es tut mir so leid, sagt Guterres zu den Flüchtlingen. Sie sind vor Kämpfen und Hunger geflohen, haben Unvorstellbares erlebt. Doch hier sind sie willkommen. Uganda erlaubt ihnen auch, sich frei im Land zu bewegen und zu arbeiten. Dieses Beispiel verdient Lob und Bewunderung von der gesamten internationalen Gemeinschaft. Bislang bekommen Flüchtlinge in Uganda auch ein Stück Land, um sich selbst zu versorgen. Im Gegenzug erhalten die Gastgemeinden Schulen, Straßen und Kliniken. Doch das selber nicht gerade wohlhabende Uganda stößt mit seiner großzügigen Haltung nun an seine Grenzen. Geld für die insgesamt 1,3 Millionen Flüchtlinge im Land wird dringend gebraucht. Ebenso wichtig betonte der UN-Generalsekretär, endlich Frieden im Südsudan, der sei ein Muss, um den Menschen eine Zukunft zu ermöglichen.
Im Streit mit Katar haben mehrere arabische Staaten jetzt offenbar den Druck erhöht. Wie Sender aus der Region berichten, soll Katar mehrere Forderungen erfüllen. Verlangt werde unter anderem, dass der Golfstaat alle Verbindungen zu extremistischen Gruppen wie die ägyptische Muslimbruderschaft oder die palästinensische Hamas kappt. Nur dann könne die Anfang des Monats verhängte Blockade gegen Katar enden.
Militärübung auf dem türkischen Stützpunkt in Katar vergangene Woche. Die Stilllegung der Basis soll eine der 13 Forderungen an Katar sein. Weitere Forderungen der 4 Golfstaaten: der Abbruch der Verbindungen zu islamischen Terrorgruppen wie der Muslimbruderschaft, Hisbollah, Al-Qaida oder dem sogenannten Islamischen Staat. Die Beendigung der diplomatischen Beziehungen zum Iran und die Schließung des Fernsehsenders Al Jazeera. 10 Tage soll Katar jetzt Zeit haben, um die Bedingungen zu erfüllen. Das Emirat reagierte zunächst nicht auf die Forderungen, hatte aber zuletzt betont, nicht zu verhandeln, solange die Blockade in Kraft sei. Der von Katar finanzierte Sender Al Jazeera steht immer wieder im Fokus. Der Vorwurf, er sei ein Sprachrohr von Terrormilizen. In den Boykottländern wurde die Internetseite des Senders bereits mehrmals gesperrt. Da sind Einschränkungen in der freien Meinungsäußerung in diesen 4 Ländern. Und diese Regierungen sind sauer über jede kritische Diskussion über die heimische politische Lage, die Al Jazeera verbreitet. Die katarische Regierung hatte immer wieder Forderungen nach einer Schließung von Al Jazeera abgelehnt. Unwahrscheinlich, dass sie dieser jetzt nachkommen wird.
Ein defekter Kühlschrank soll den verheerenden Hochhausbrand vergangene Woche in London ausgelöst haben. Das teilte die britische Polizei heute mit. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Allerdings sei Material, das für die Fassade des Grenfell Towers verwendet wurde, bei Brandschutztests durchgefallen. Deshalb würden jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung erwogen. Bei dem Feuer waren 79 Menschen ums Leben gekommen. Ausführliche Details zu Ermittlungen und Konsequenzen aus dem Hochhausbrand finden Sie in unserer Tagesschau-App. Das Sturmtief Paul hat die Menschen in der Nordhälfte Deutschlands auch heute noch in Atem gehalten. In der Nacht richteten schwere Gewitter mit Starkregen weitere Schäden an. In einigen Regionen waren die Hilfskräfte den ganzen Tag im Einsatz, um Straßen und Bahnstrecken wieder befahrbar zu machen. Mindestens 2 Menschen kamen bei dem Unwetter ums Leben.
Hamburg Hauptbahnhof heute früh. Viele Fahrgäste haben notgedrungen im Bahnhof übernachtet. Schuld daran das Unwetter. Und auch heute Morgen geht es für viele nicht weiter. Immer noch fallen Züge aus, verspäten sich oder werden umgeleitet. Besonders betroffen die Strecke nach Hannover. Auch dort im Bahnhof am Vormittag lange Schlangen.
Ich kriege auch keine Informationen. Das ist natürlich ein reines Warten hier jetzt irgendwie. Und alle werden ja auf die Züge verschoben, wo sie eigentlich nicht hätten rein müssen sollen. Insofern muss ich sowieso warten. Das ist irgendwie ein reines Glücksspiel.
Ja, ich wollte heute Morgen auf die Hochzeit von meinem Cousin gehen. Die findet jetzt ohne mich statt. Aber heute Abend zu der Feier bin ich dann hoffentlich dabei.
Im Laufe des Tages hat sich die Lage auf den Schienen entspannt, auch wenn es immer noch zu Behinderungen kommt. Unterdessen Aufräumarbeiten in den vom Unwetter betroffenen Teilen Deutschlands. Vielerorts hat der Sturm schwere Schäden angerichtet. Einen kräftigen Schock haben die Menschen etwa im Dorf Töppel in Sachsen-Anhalt erlitten. Eine Windhose hat hier Häuser abgedeckt und Bäume umgerissen. Schwer beschädigt auch diese historische Windmühle im Landkreis Stade. Besonders tragisch, sie war erst vor einigen Jahren aufwendig saniert worden. Tief Paul hat in der Nordhälfte Deutschlands seine Spuren hinterlassen. Sie zu beseitigen, wird eine Weile dauern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 24. Juni.
Dem Norden Deutschlands bringt ein atlantischer Tiefausläufer unbeständiges und recht kühles Wetter. Die Südhälfte profitiert weiterhin von Hochdruckeinfluss. An den Alpen gibt's heute Nacht anfangs noch einzelne Gewitter, sonst teils klar, teils locker, im Norden auch stärker bewölkt und gebietsweise Regen. Auch am Tag im Norden oft Wolken verhangen, ab und zu wird es nass. Weiter südlich scheint häufig die Sonne, in Alpennähe entwickeln sich einzelne Schauer und Gewitter. Am Bodensee heute Nacht fast 20, in der Eifel dagegen angenehme 10 Grad. Im Norden morgen wieder unter 20, im Südwesten über 30 Grad. Am Sonntag teils Sonne, teils dichte Wolken, hier und da Schauer, an den Alpen einzelne Gewitter, im Norden windig. Die neue Woche beginnt freundlicher, aber am Dienstag werden Wolken und teilweise heftige Schauer und Gewitter wieder zahlreicher.
Ingo Zamperoni meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Walfang und Schutz des Urwaldes, woran der Freihandel mit Japan scheitern könnte. Und das Erbe des Kanzlers, Streit um Helmut Kohl. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.